Wenn Kaffeeduft am Morgen aufsteigt, bis zu mir ins Schlafzimmer, dann weiß ich, dass Sonntag ist. Der Duft erzählt mir, dass mein Mann sich einen Kaffee gebraut hat, dass er zufrieden an seinem Pult sitzt und dass ich bald auch zu ihm heruntersteigen werde. Dann werden wir zusammen frühstücken. Guter Kaffee duftet nun mal herrlich. Und seine Botschaft, sein Duft, ist immer mit etwas Zeit verbunden. Zeit, sich zu entspannen, sich etwas zu gönnen. Und auch wenn man keine Zeit hat, reicht es doch für einen Espresso, einen ganz schnellen Schluck. Ob die Kaffeebohnen aus Afrika oder Südamerika stammen und wie sie geröstet wurden, das hat Einfluss auf ihr Aroma. So lese ich zum Beispiel auf dem Päckchen Kaffee auf unserem Tisch:
Eine elegante Kostbarkeit mit feiner Säure, leichten Kakao und sanften Gewürznoten. Dieser Kaffee stammt aus der sehr grünen Region Antigua, Süd-Zentral-Guatemala. Am Fuß von drei Vulkanen bauen die Farmer ihren Kaffee mit sehr viel Fachwissen und Leidenschaft an.
Und diese Leidenschaft fließt direkt in den Duft des schwarzen Goldes. Der steigt uns dann wiederum in die Nase und erzählt uns seine Geschichte. Im grünen Paradies Guatemalas herrscht zurzeit eine Hungersnot, die Tausende, ja Hunderttausende von Familien bedroht. Guatemala ist keine Wüste, sondern ein üppiges, tropisches Land. Die Hungersnot dort ist eine Not im Paradies. Es gibt nicht zu wenige Lebensmittel, das hat der Präsident unwillig zugeben müssen. Die Menschen verhungern, weil sie zu arm sind, um sich Lebensmittel zu kaufen. 65% der Menschen in Guatemala sind arm. Meist sind es Bauern, die nur ein kleines Feld besitzen und von dem leben, was dort wächst. Kommt zum Beispiel eine Dürre, dann haben sie nichts mehr. Solche Klimakatastrophen werden in Zukunft gehäuft auftreten. Die Ursachen für die Hungerkrise sind vielfältig. Der Preiszerfall auf den internationalen Kaffeemärkten zum Beispiel, der die Plantagenbesitzer veranlasst hatte, den Kaffee gar nicht mehr zu ernten. Für die Erntearbeiter und Arbeiterinnen bedeutet das, dass sie keine Arbeit und kein Einkommen mehr haben. Vor 4 Jahren wütete zudem ein starker Hurricane in Guatemala, der mit Schlammlawinen und Überschwemmungen verheerend war. Und jetzt, zur Zeit, herrscht eine große Dürre, obwohl Regenzeit sein müsste. Eins kommt zum anderen. Der Hunger hat sich angekündigt. Er kam nicht über Nacht. Guatemala ist dabei kein armes Land, hat aber einen armen und schwachen Staat. Die gut verdienende Oberschicht in Guatemala ist eben unsolidarisch. Das Steueraufkommen liegt bei gerade 9% des Bruttoinlandprodukts. Der Reichtum des Landes steht also nur den Reichen zur Verfügung und diese wollen ihn nicht teilen. In Gesundheitsversorgung und Schulen zum Beispiel wird nicht investiert. Und das macht die Bevölkerung zusätzlich sehr verletzlich. Es ist Sonntagmorgen. Kaffeeduft steigt in meine Nase. Ich bin froh, dass ich Zeit habe, mir noch einen Becher einzuschenken. Ja, wenn das so ist mit Guatemala, dann kaufe ich jetzt halt Fairtrade-Kaffee und Honig aus Guatemala. Warum auch nicht? Im Geist blättere ich in der Bibel und stelle fest, dass Jesus nirgendwo Kaffee trinkt. Schade. Irgendwie schade, das hätte mich mit ihm verbunden, gerade jetzt, wo ich so nachdenklich bin. Jesus sitzt allerdings auch nirgendwo gemütlich im Schatten. Es waren halt andere Zeiten und der Kaffee noch gar nicht erfunden. Auch wenn der Kaffeeduft fehlt, so durchzieht doch die Rede vom Brot die Evangelien. Brot duftet ja auch gut. Nur wenn ich zum Beispiel im Markus-Evangelium nach Brot suche, dann merke ich, dass es meistens fehlt, das Brot. Es ist zwar die Rede davon, aber die Leute haben es eben nicht. Wir kennen hier Hunger kaum. Mit knurrendem Magen ins Bett, mit dünner Suppe Tage und Wochen lang funktionieren. Diese Erfahrung bleibt den meisten, Gottlob, erspart. Darum übersehen wir wahrscheinlich den Hunger, wir überlesen ihn. Aber im Markus-Evangelium kommt er auf fast jeder Seite vor. Angefangen von Johannes dem Täufer, der Heuschrecken in der Wüste aß. Ja, es war nämlich eine Zeit der Dürre, ganz kurz bevor er auftrat. Also kein Wunder hatte er nichts Anständiges zu essen. Und kein Wunder kamen alle Leute zu ihm hinaus an den Jordan. Sie wollten Gott dazu bewegen, es endlich regnen zu lassen. Sie waren bereit, alles stehen und liegen zu lassen, weil die Dürre so verheerend war. Ihr Hunger fühlte sich an wie Wut im Bauch. Mit dieser Wut setzt man sich nicht demütig hin und wartet auf ein Wunder. Da beginnt man zu kämpfen, für sich und für die Kinder. Hunger treibt auf die Straße. Und immer wieder hungert Jesus. Beim Raufen von Ährenkörnern am Sabbat zum Beispiel. Oder bei der Verfluchung des Feigenbaums. Als er in Bethanien ja übernachten musste und am Morgen dann das Haus verlassen musste und Hunger verspürte. Er ging hungrig aus dem Haus. Bethanien heißt ja Armenhaus auf Deutsch. Da gab es wohl auch nicht genug zu essen. Und dann sehen wir ihn noch im Tempel, wo er die Händler und Geldwechsler beschimpft und so gewalttätig wie sonst nie handelt. Er hatte Hunger, Wut im Bauch. Und dieser Hunger nimmt kein Ende. Jesus wandert, lehrt und heilt. Und der Hunger bleibt stets sein Schatten. Noch während ich meinen Becher Kaffee in den Händen halte und seine Wärme genieße, beginne ich den hungrigen Mann aus Nazareth anders zu sehen. Er hat nicht als einziger gehungert, er teilte den Hunger seines Volkes. Ich spüre seine Wut im Bauch, bei den Gleichnissen über die Großgrundbesitzer, die Pachtzinsen abholen und die Arbeiter am Hungertuch nagen lassen. Ich spüre seine Wut im Tempel angesichts der Geldwechsler und Banker. Endlich, endlich am Pessachabend sitzen sie am Tisch. Nach 14 Kapiteln ein Bild des Friedens, der Erlösung, Jesus mit Brot in den Händen. Doch wie Jesus das Brot bricht und alle davon essen, sagt er, nehmt, dies ist mein Körper. Was? Sollen seine Freunde und Schülerinnen jetzt kannibalisch werden? Nein, das wäre ganz falsch. Jesus spürt, dass sein Leben im Kampf gegen den Hunger aufgerieben wird. Mächtige stellen sich ihm entgegen, zerbrechen ihn, zerreißen ihn in Stücke, damit alles für sie so bleibt, wie es ist. Ich schenke mir noch einen letzten Becher Kaffee ein. Ein Schluck Milch hält ihn auf. So abgründig schwarz ist er mir schon zu stark. Wir trinken Kaffee eigentlich zu billig. Der Kaffee erzählt nicht nur von den Leidenschaften, die in der Pflanze stecken mögen, sondern auch von den Leiden der Bäuerinnen und der Bauern. Er erzählt, wie es dem Land und den Menschen geht, woher er kommt. Die Geschichte, die der Kaffeeduft mir erzählt, die passt auch zur Hungergeschichte Jesu. Jesus verglich seinen Körper mit Brot. Er spürte, dass sein Leben im Kampf gegen den Hunger aufgerieben wird. Mächtige hatten sich ihm in den Weg gestellt und dafür gesorgt, dass für sie alles so bleibt, wie es ist. Die Armen sollen arm bleiben, die Reichen reich. Ein Mittel, die Armen zu unterwerfen, ist auch heute noch der Hunger, die Knappheit an Brot. Jesus arbeitete gegen den Hunger bis zuletzt. Er verteilte seine Kraft, er verteilte die Tora der Propheten und die Tora des Mose wie Brot, auf das die Menschen zu essen haben, auf das sie etwas zu kauen und zu verdauen haben. Er gab ihnen Tora zu essen. Nicht einfach Worte, nicht schöne Worte, sondern Nahrung, Lebensmittel, die Kraft geben, Wut kanalisieren, die Gemeinschaft schaffen können. Keine leeren Versprechungen und Vertröstungen, sondern eben Kraft, den Weg konsequent weiterzugehen. Selbst Lebensmittel zu werden.
Haïtien rassemblé pas d'une pas mêlé. Oh, haïtien rassemblé nous tout concernés. Pour ça pas bon, pour ça pas bien passé. C'est nous tout qu'à prier.